So, ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und der steht im Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 24. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, die ist auch im Programmheft abgedruckt. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Bevor es gleich um diesen Text gehen wird, will ich noch ein paar unterschiedliche Gedanken loswerden. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten diese Woche mit der Predigtvorbereitung. Will euch da mal ein kleines bisschen mit reinnehmen. Normalerweise, also es gibt im Prinzip eine Art geplantes Vorgehen, wie ich in der Regel vorgehe, und das würde ich auch als eigentlich klug bezeichnen, weil es irgendwie gut ist, bestimmte Schritte zu gehen, wenn man eine Predigt vorbereiten will. Und das ist zum Beispiel, als erstes lese ich mir immer den Bibeltext durch und das auch immer wieder. Ich bete zu Gott und frage Gott, was sind die wichtigen Punkte in dem Text? Es geht viel darum, naja, was ist für diese Woche, oder ich fange meistens 1 bis 2 Wochen vorher an, was ist für nächste Woche wichtig? Was sind auch die Sachen, die für uns als Kirche und darüber hinaus wichtig sind? Und ich lese oft dann auch zusätzliche Lektüre dazu. Und so gibt es ein Vorgehen, das ist an sich aus meiner Sicht auch klug, wenn man sich da so ein bisschen dran hält. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt nur mir einen Text durchlese und mich frage so, naja, was sind jetzt für mich die wichtigen Punkte darin, dann werden die Predigten, glaube ich, immer gleich sein, weil dann immer wieder nur die für mich wichtigen Punkte am Ende genannt werden. Deswegen ist zum Beispiel auch wertvoll, sich also den Horizont so ein bisschen zu erweitern. So, mal als ganz kleinen Einblick. Und dann am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass ich in der Regel alles ausformuliere, weil mir das einfach hilft, nicht irgendwie ins Faseln oder ins Rumstammeln zu kommen, sondern ich dann einfach die Sachen vor mir habe. Und manchmal sind ja auch bestimmte Formulierungen ganz wichtig, die man sich vorher überlegt. Jo, so bin ich auch diese Woche wieder vorgegangen und auch letzte Woche schon. Aber irgendwie habe ich keinen klaren Gedanken auf die Reihe bekommen. Also ich habe so richtig gemerkt beim Vorbereiten, auch so beim, irgendwie, sag mal, Durchführen dieser Schritte, es klingt jetzt viel technischer als es ist auch irgendwie, würde ich sagen, geistlicher Prozess immer, aber beim Vorbereiten irgendwie habe ich nichts aufs Papier bekommen und auch nicht gewusst so, ja, was mache ich am Sonntag so, was sage ich am Sonntag? Und das ist ein bisschen spannend, weil dieser Text ist eigentlich für einen Prediger, würde ich sagen, ein sehr dankbarer Text. Es ist ein Text, in dem sehr, sehr deutlich darum geht, was ist denn die gute Botschaft, um die es Christen ständig geht. Es geht sehr deutlich darum, aber was ist auch vielleicht das Problem von Menschen? Und was ist die Lösung? Eigentlich wirklich aus meiner Sicht dankbarer Text. Und umso mehr war es so verwirrend fast für mich, dass ich da hing und irgendwie ging es nicht vorwärts und ging es nicht vorwärts. Und mir ging es diese Woche echt schlecht dadurch, weil, naja, irgendwann, also der Sonntag kommt ja dann auch näher, das ist halt auch das Ding bei so einer Predigt, die kann ja nicht irgendwann fertig werden, sondern die muss halt auf den Sonntag fertig werden. Geht nicht anders. Und das hat mich echt herausgefordert diese Woche. Und Donnerstag ging es mir echt richtig schlecht. Und abends war ich im Bad und es habe so ein bisschen tatsächlich Gott mein Leid geklagt. Um genau zu sein, ich saß auf Toilette. Und er hing mir wirklich so und dachte mir so, oh Gott, was soll ich machen am Sonntag? Ich weiß irgendwie nicht, irgendwie ist alles klar und ich könnte was formulieren, aber ich habe so richtig das Gefühl von, keine Ahnung, das ist es nicht oder so. Auch das, was ich schon vorbereitet hatte. Und habe also so in mich rein, es war jetzt nicht laut oder so, aber in mich rein die Frage gestellt, so, was soll ich machen? Und das Spannende war, dass aus meiner Sicht Gott tatsächlich darauf geantwortet hat. Und wenn ich das sage, ist es tatsächlich ja schon eine Glaubensaussage, allein zu behaupten, so Gott reagiert auf das, was wir sagen und Gott antwortet, ist mir völlig bewusst, ist schon eine eine Glaubensaussage. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich das jetzt nicht regelmäßig habe oder das herbeiführen könnte, wenn, können wir jetzt auch wieder, wenn ich mich nur an diese und diese Schritte halte, dann wird Gott auch antworten. Aber ich durfte es am Donnerstag erleben, dass das gemacht hat, was jetzt nicht mein Problem gelöst hat, aber da will ich euch mal kurz mit reinnehmen. Und zwar war das halt so, dass ich Gott gefragt habe, so, was soll ich machen? Und er mir geantwortet hat, und es war nicht wie so eine Stimme, sondern eher wie so ein klarer Gedanke im Kopf: Du fragst die ganze Zeit nur, was du machen sollst, kam als Antwort. Und naja, dann habe ich mich gefragt, ja, okay, was willst du machen, Gott? Was willst du denn machen? Und als Antwort kam, tatsächlich auch wieder, was auch sehr spannend war, Gottes Antwort war: Ich will am Sonntag Gnade verkünden lassen. Und das fand ich spannend, weil es völlig offen war. Ich war, also, ne, da, das war es so. Dann saß ich da und habe mich so gefragt, ja, okay, und jetzt? Ich will ja auch hier aus diesem Text herausarbeiten, wie da Gnade drinsteckt und was die gute Botschaft ist. Ist ja überhaupt nicht so, als wenn ich irgendwas anderes machen wollen würde. Und irgendwie war das trotzdem spannend, weil es auf irgendeine Art auch ein Perspektivwechsel war. Es war tatsächlich ein wichtiger Hinweis, dieses: Du fragst die ganze Zeit nur, was du machen sollst. Dabei geht es hier, wenn hier gepredigt wird, geht es nicht um den Prediger oder die Predigerin. Es geht nicht um die Person, die hier steht. Und das ist das Gleiche auch für die Musiker, so genial die Musik ist. Es geht nicht so sehr um die Personen hier, sondern es geht uns als Kirche darum, wie Gott durch diese Sachen wirkt. Und es geht uns darum, was er zu sagen hat. Und auch das ist wieder eigentlich schon eine sehr krasse Glaubensaussage. Wenn wir behaupten, das hier ist jetzt nicht in erster Linie, ich sag mal so, Menschenwerk oder so, sondern uns geht es um das, was Gott wichtig ist. Das war dieser eine Baustein diese Woche, der mich echt dann auch geprägt hat und der herausfordernd war. Und dann kam noch ein zweiter Baustein dazu, und zwar habe ich am Freitagabend erfahren, dass Timothy Keller verstorben ist. Tim Keller war ein sehr einflussreicher, würde ich sagen, amerikanischer Theologe und Pastor und Autor. Ich vermute, einigen wird er ein Begriff sein, anderen wahrscheinlich nicht. Und es hat mich sehr bewegt. Und ich will euch mal kurz damit reinnehmen, weil Tim Keller tatsächlich für diese Kirche gar nicht so unwichtig ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass Tim Keller die Person ist, die mittendrin am meisten geprägt hat, ohne dass er jemals hier gewesen ist. Und ohne, dass er überhaupt irgendwas von uns wüsste. Und ich habe ihn auch noch nie in meinem Leben getroffen. Also er ist ein amerikanischer Autor gewesen, der ganz, ganz viele christliche Bücher geschrieben hat. Und er ist selber Pastor und Gemeindegründer gewesen. Und er hat nicht nur eine Gemeinde in New York, in Manhattan gegründet, sondern ein ganzes Gemeindegründungsnetzwerk gestartet, weil es sein großes Anliegen war, dass in Großstädten Gemeinden oder Kirchen gegründet werden. Und er hat seine beiden, man könnte sagen, Hauptwerke, die er da geschrieben hat, heißen dann auch entsprechend Center Church, Kirchengründung in der Großstadt. Und er hat ein Handbuch für urbane Gemeindegründung geschrieben. Und das ist tatsächlich das Handbuch, was verwendet wurde, als mittendrin hier gestartet wurde vor 12 Jahren. Und was so spannend und auch so prägend ist, und auch für mich tatsächlich persönlich sehr prägend war, ist, wie wichtig es ihm ist, dass Menschen, die in der Stadt leben, irgendwie moderne oder postmoderne oder spätmoderne, wie auch immer man es dann nennen will, dass diese Menschen auf eine zu ihrer Lebenswelt passenden Art die gute Nachricht kennenlernen können. Das war sein großes Anliegen. Und das war tatsächlich und ist nach wie vor das Anliegen, das uns hier wichtig ist. Wir gehören tatsächlich auch als Kirche zu diesem Gründungsnetzwerk, was er vor einigen Jahrzehnten gestartet hat. Und es hat mich irgendwie sehr bewegt. Es war, soweit ich weiß, war sein Tod jetzt nicht so plötzlich. Er hatte Krebs seit einigen Jahren schon. Er ist 73 geworden. Aber was mich so bewegt hat, ist, dass, als ich das gelesen habe, mir das plötzlich nochmal so deutlich vor Augen stand. Das, was ihm wichtig war, wofür er sich eingesetzt hat. Und das ist gar nicht so Tim Keller besondere Lehre oder so. Ich will jetzt auch gar nicht einen Personenkult starten hier. Das passiert eh schon schnell genug in christlichen Kreisen. Aber was ihm so wichtig war, ist eigentlich so ganz basic Lehre der Bibel, nämlich eigentlich das Zentrum von dem, was in der Bibel steht. Was ihm so wichtig war, ist, dass Menschen erkennen oder auch verstehen, dass sie Sünder sind, und das ist ganz schön hart, und dann aber dass Erlösung bei Jesus zu finden ist. Eigentlich ist das zusammengefasst, das, worum es ihm die ganze Zeit ging. Und das ist zusammengefasst tatsächlich eigentlich auch das, worum es die ganze Zeit in der Bibel geht. Genau diese zwei Sachen. Und wie ich es jetzt formuliert habe, ist es so ein bisschen, wie es in dem Text auch steht. Und das sind dann auch schon wieder so irgendwie christliche Begriffe, so Sünder sein und Erlösung und Jesus. Aber als ich von seinem Tod gelesen habe, so, das klingt jetzt ein bisschen makaber, hat es mich, aber, also, es hat mich traurig gemacht, aber aus Dankbarkeit, weil ich gemerkt habe, wie viel wahrscheinlich durch ihn, dass er dieses Zentrum der Bibel, dadurch, dass er das so hochgehalten hat, wie sehr er dadurch Leute geprägt hat und auch uns hier, irgendwie auch Leute, die schon vorher hier bei mittendrin waren. Und ich musste an zwei Sätze denken, die aus meiner Sicht so die beiden Kernzitate von ihm sind. Normalerweise drucken wir Zitate immer im Programmheft ab, da das aber alles dann gestern erst war und das Programmheft schon gedruckt war, habe ich sie jetzt leider nicht abdrucken können. Zwei Sätze hat er immer wieder gesagt. Und diese beiden Sätze fassen diesen Predigttext, den ich eigentlich so genial finde, mit dem ich aber irgendwie nicht klar kam, perfekt zusammen. Das eine ist, dass er immer wieder gesagt hat, die Gnade oder auch das Evangelium, also das, was man die gute Botschaft nennt, ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z. Das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z. Was er damit sagen wollte, ist, dass man so darüber redet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass Menschen Vergebung brauchen und was das alles irgendwie bedeutet und dass es wichtig ist, das anzunehmen und dass Menschen anfangen zu glauben, auf Gnade vertrauen und so weiter. All das ist nicht die Einstiegsdroge in den christlichen Glauben und irgendwann kommt man dann quasi zu dem harten Zeug, sondern das ist das, was es die ganze Zeit braucht. Es ist nicht das ABC, sondern das A bis Z. Es gibt keinen einzigen Tag im Leben eines Christen oder einer Christin, wo er oder sie irgendwas anderes bräuchte, als die Erinnerung daran, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und dass seine Gnade gilt. Das ist die eine Sache, die ihm immer sehr wichtig, die er immer wieder so gesagt hat. Und die andere Sache ist ein anderes Zitat, und zwar hat er immer wieder erwähnt, in mir selbst, also in mir als Person, in mir selbst, bin ich sündiger, als ich jemals gedacht hätte, aber in Jesus oder durch Jesus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt hätte. In mir selbst, ich als Mensch, bin noch viel kaputter, als ich gedacht habe, aber Jesus hat mich noch viel mehr lieb, als ich jemals hätte hoffen können. Und diese beiden Sätze fassen eigentlich den Predigttext von heute Morgen schon perfekt zusammen und ich könnte mir eigentlich alles Weitere sparen. Will aber kurz auch mal rekapitulieren, wo wir stehen in der Predigtserie. Tatsächlich sieht mein Skript heute auch ein bisschen anders aus als sonst. Ich habe so einen Zettel, weil ich gemerkt habe, Gott will Gnade verkünden, dann soll er es machen. Es kommt scheinbar nicht so sehr auf das an, was ich jetzt hier ausformuliert mitbringe. Deswegen kann sein, dass ich in 5 Minuten fertig bin, kann sein, dass ich ein bisschen länger brauche. Wir werden sehen. Ich habe mir extra mal meine Uhr mitgenommen, damit ich das ein bisschen im Blick haben kann. So, kurze Rekapitulation der letzten Wochen. Wir sind in der Predigtserie, die heute endet, wie gesagt. Die hat den Titel Kirche für die Stadt. Das passt auch schon wieder irgendwie auf gruselige Art perfekt, weil, wie gesagt, das genau das Anliegen war, was Tim Keller und diesem ganzen Gemeindegründungsnetzwerk, das heißt übrigens City to City, sehr wichtig war, nämlich Kirchen mitten in der Stadt zu sein und sich nicht rauszuziehen aus der Umgebung oder der Umwelt, so als würde man zur Gesellschaft nicht dazugehören, so als wäre man in einem Kloster oder so, sondern halt sehr bewusst auch Teil der Stadt zu sein. Und wir haben uns in den letzten Wochen so verschiedene Kernpunkte angeguckt, die dazugehören. Und die Predigtreihe war so aufgebaut, dass eigentlich immer zwei Predigten zusammengehört haben und ein bisschen auch wie so Gegensätze waren. Es gab zum Beispiel eine Predigt dazu, die hatte den Titel Nicht alles in unserer Stadt ist gut. Und die nächste Predigt, oder vielleicht war es auch andersrum, hatte den Titel Nicht alles in unserer Stadt ist schlecht. Und letzte Woche, es war ein bisschen witzig, weil letzte Woche hat Tobi Clement hier gepredigt, der ist Pastor in unserer Tochterkirche in Cottbus. Und er hat viel über einen Auftrag gepredigt, den wir als Christen haben. Und zwar war der Text, ein Text aus dem Neuen Testament, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, also die zu ihm gehören, ihr sollt rausgehen in alle Welt und allen Menschen davon erzählen, dass ich für sie gestorben bin und Gnade schenke. und ihr sollt sie darin unterrichten, was es bedeutet, mir nachzufolgen, und ihr dürft darauf vertrauen, dass ich auch da bin, egal wo ihr seid, auch im letzten Winkel, auch in Potsdam. Und es war eigentlich gar nicht so sehr abgesprochen, weil wenn wir Gäste einladen, dürfen die eigentlich immer ihr eigenes Thema mitbringen, weil es ein bisschen zu kompliziert für die wäre, dann auch noch eine ganze Predigt vorzubereiten und so weiter. Aber lustigerweise war genau das als Thema geplant. Und es passte perfekt. Es sollte letzte Woche darum gehen, dass wir als Kirche, das ist immer in dieser Predigtreihe das Wir, von dem wir eigentlich sprechen, dass wir als Kirche einen Auftrag in dieser Stadt haben. Heute ist das Gegenstück dazu geplant. Und der Titel dieser Predigt ist: Aber wir brauchen das Gleiche wie jede Person in dieser Stadt. Also ja, wir haben einen Auftrag, darum ging es letzte Woche, aber wir brauchen das Gleiche wie jede Person in dieser Stadt. Jetzt ist der Titel eigentlich blöd. Das habe ich auch nochmal richtig deutlich gemerkt, weil er direkt so ein Wir-Die aufmacht. Und das ist eigentlich gar nicht so nett. Wir brauchen das Gleiche wie die. Also das klingt dann direkt so, wie wir hier dies verstanden haben, wir hier drinne, wir Christen, wir als Kirche oder irgendwie so, und die da draußen, die Gesellschaft. Ne? Aber das Spannende ist ja eigentlich gerade, dass diese Aussage von wir brauchen das Gleiche wie die, ist ja sozusagen die Auflösung von jedem wir die. In dem Moment, wo ich das Gleiche wie jemand anderes brauche, ist da ja eigentlich ein neues Wir entstanden. Dann gibt es eben nicht mehr so diese Unterscheidung. Und das ist hoffentlich eine Sache, die jetzt auch in dieser Predigt ein bisschen durchkommt. Natürlich gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen jemandem, der gläubig ist, einem Christen, und jemandem, der damit nichts anfangen kann, der nicht gläubig ist. Irgendwie gibt es da einen Unterschied. Aber jetzt ist eine sehr, sehr spannende Sache, die in diesem Text ja drinsteckt. Naja, auf irgendeine Art, und was für eine Art das ist, darum geht's jetzt, auf irgendeine Art ist der Unterschied vielleicht doch nicht so groß. Auf irgendeine Art unterscheidet uns vielleicht doch nicht so viel von denen da draußen. Sondern vielleicht brauchen wir womöglich exakt das Gleiche und sitzen womöglich damit alle in einem sehr, sehr großen Boot. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, wenn ich heute von wir rede, meine ich tatsächlich nicht wir Christen oder wir als Kirche, sondern wir als Menschen eigentlich. Oder vielleicht erstmal als kleiner gedacht, wir als Menschen hier in Potsdam. Wir als Potsdamer. Genau, und es ist darüber hinaus auch gar nicht so nett, wenn man immer so eine Definition aufmacht von wir Christen und die Nichtchristen. Wenn man immer von Christen und Nichtchristen redet, dann definiert man eine große Gruppe eigentlich nur darüber, was sie nicht sind. Also Nichtgläubige. Das wäre wie, wenn ich sagen würde, hier im Raum sitzen Männer und Nichtmänner. Das wäre irgendwie nicht so nett, ne? Also, und deswegen, gleichzeitig fällt es ja ein bisschen schwer, weil die ganze Gruppe aus denen, die zum Beispiel mit Glauben nichts anfangen können, das sind ja voll unterschiedliche Menschen. Ne? Ist ja nicht so, dass da einfach alle nicht gläubig sind, zack, und dann sind sie alle in der passenden Schublade, sondern das sind dann Menschen, die sind auf der Suche. Da sind Menschen, die sind interessiert, das sind Menschen, die sind vielleicht verletzt worden und wollen jetzt nichts mehr damit zu tun haben. Das sind Menschen, denen ist es völlig egal. Und das ist ja so voll Unterschied. Dann sind da natürlich auch Menschen, die einen anderen Glauben haben. Und es ist so voll schwierig, deswegen. Ne, irgendwie muss man es ja definieren und dann ist es halt leicht zu sagen Christen und Nichtchristen und gleichzeitig ist es irgendwie nicht so nett. Deswegen heute, wenn es um ein Wir geht, geht es eigentlich um wir als Menschen. Und das ist das, was in diesem Text auch passiert. Könnt ihr gerne nochmal kurz reingucken. In Vers 23 steht in der zweiten Hälfte: Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Das ist eigentlich auch ein bisschen lustige Unterscheidung. Auch hier passiert es, dass die zweite Gruppe eigentlich nur darüber definiert ist, was sie nicht sind, nämlich Nicht-Juden. Und außerdem ist es nochmal auf irgendeine Art lustiger, weil das Verhältnis der beiden Gruppen ungleich, also wirklich ungleich ist. Also Juden waren, oder zum Beispiel heute Juden wären einige Millionen Menschen weltweit und Nicht-Juden, naja, halt dann 8 Milliarden. Also es ist irgendwie kein gleiches Verhältnis. Es wäre wie, wenn man sagen würde, auf der Welt leben eigentlich nur Potsdamer und nicht Potsdamer. Es stimmt schon irgendwie, aber ne, und so ist es ein bisschen witzige, also ein bisschen witzige Begriffe. Damals hat es mehr Sinn ergeben, weil gerade unter den ersten Christen, also die ersten Menschen, die so dann 30, 40, 50 nach Christus zum Glauben gekommen sind, waren viele, die vorher Juden waren. Und so die Thematiken von, naja, wenn ich jetzt vorher Jude war und jetzt Christ bin, was bedeutet das denn, spielten da eine größere Rolle. Deswegen aus Sicht des Autors Paulus, der so diesen Brief 50 bis 60 nach Christus schreibt, ist die Unterscheidung nicht ganz irrelevant. Aber was er jetzt ja gerade hier zeigen will, ist, auf das, was ich jetzt hier ausführen will, ist die Unterscheidung doch völlig irrelevant. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Potsdamer ist oder nicht Potsdamer. Es macht keinen Unterschied, ob jemand religiös vorgeprägt ist oder nicht. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Mann oder Frau ist. Was er hier zeigen will, ist, all diese Kategorien, die es gibt, die machen eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Wenn es also auf eine bestimmte Sache bezogen. Und die kommt jetzt und die ist überhaupt nicht schmeichelhaft. Es macht keinen Unterschied, wer du bist, denn alle Menschen sind Sünder. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der erste Teil von dem, was hier als großes Wir beschrieben wird in dem Text. Wir alle und damit aus Sicht von Paulus, dem Autor, auch wir hier, ihr hier, wir alle sind Sünder. Und es macht tatsächlich dann auch nicht so viel Spaß, das zu predigen oder darüber zu reden, weil in dem Moment, wo ich das sage, sage ich einer Person, dass mit ihr was nicht in Ordnung ist. Sünde könnte man, also mit dem biblischen Begriff der Sünde, kann man mit einer Krankheit vielleicht vergleichen, dass Sünde wie eine Art Krankheit ist und die Symptome dieser Krankheit zeigen sich überall. Wenn ich zum Beispiel an Corona erkranke, dann habe ich, wenn es gut läuft, keine Symptome, aber wahrscheinlich realistischerweise Schnupfen oder Fieber oder ich bin schlapp und ganz viele Sachen. Das sind alles Symptome und es ist wichtig und gut, Symptome zu bekämpfen. Es ist gut, wenn ich mich dann ausruhe. Es ist gut, wenn ich Tee trinke oder vielleicht sogar Schmerzmittel nehme. Das kann alles helfen. Aber das ist ganz wichtig, nämlich gerade auch, wenn es um Sünde geht. Das sind alles die Symptome. Die lösen noch nicht das eigentliche Problem mit der Krankheit. Und es wird noch deutlicher, wenn man sich jetzt vielleicht eine krassere Krankheit noch überlegt, vielleicht Krebs oder so. Auch da kann man jetzt Symptome irgendwie bekämpfen, aber man muss an das eigentliche Problem ran, an den Krebs oder an den Tumor. Der ist ja das eigentliche Problem. Und ein bisschen so ist es bei Sünde. Und ich hoffe, das wird jetzt auch klar, was ich damit meine. Die Auswirkungen von Sünde, von dem, was die Bibel Sünde nennt, zeigen sich überall in der Welt. Das ist zumindest das, was quasi in der Bibel gelehrt wird. Es gibt globale Symptome, könnte man sagen, wenn die Natur zerstört wird oder dass es Kriege gibt oder auf großer Ebene, wo halt auch auf großer Ebene Misstrauen ist zwischen Staaten oder ganz viele verschiedene Sachen. Das könnte man als globale Symptome der Sünde bezeichnen. Aber es gibt genauso die persönlichen Symptome der Sünde und das ist aus meiner Sicht das viel Herausforderndere. Ich vermute, dass alle Menschen, und da bin ich wieder beim Wir, ich vermute, dass wir alle in irgendeiner Form anerkennen würden, dass mit unserer Welt irgendwas nicht stimmt. Dass es eigentlich cooler sein könnte. Wie man, was die Ursache für dieses Problem ist, das würden Leute unterschiedlich bezeichnen. Aber dass es ein Problem gibt, da würden wahrscheinlich alle sagen, ja, irgendwas läuft falsch. Also es ist ja, kann ja nicht so gedacht sein, dass es Krieg gibt. Kann ja nicht so gedacht sein, dass irgendwie es immer heißer wird und so weiter. So, und jetzt ist halt die große Herausforderung, vor die Paulus uns hier stellt, ist, dass er sagt, ja, du und ich, wir sind daran schuld. Weil Sünde hat nicht nur globale Auswirkungen, sondern fängt eigentlich bei mir persönlich an, bei den persönlichen Symptomen. Dass ich anderen nicht vertraue, dass ich andere verletze, dass ich mich in den Mittelpunkt stelle, dass ich das Beste für mich erstmal will und so weiter. Da könnte man jetzt 1000 Sachen nennen und je nach Persönlichkeit kommen da vielleicht unterschiedliche Symptome eher so zum Vorschein. Aber all das sind aus biblischer Sicht Symptome. Die eigentliche Ursache, das eigentliche Problem oder als Kern der Sünde ist, das ist, dass Menschen nicht mehr in Beziehung mit Gott leben. Dass sie, man könnte sogar sagen, diese Position getauscht haben, dass eben ich mich in den Mittelpunkt stellen will und nicht mehr Gott. Und all diese anderen Sachen folgen aus biblischer Sicht daraus, aus diesem Kernproblem der Emanzipation von Gott, könnte man sagen. Und das ist krass, weil es nicht schön ist, irgendwie anerkennen zu müssen, dass mit mir vielleicht fundamental was nicht in Ordnung ist. Und dass auch in meinem Leben sich diese Symptome zeigen. Und das tut echt auch weh, vor allen Dingen, wenn es dann ganz praktisch wird, wenn ich ganz praktisch die Auswirkungen davon merke. Wenn ich andere verletze. Könnte jetzt irgendwie, wenn ich jetzt zu viel drüber nachdenke gerade, dann kommen da ganz schnell ganz viele Sachen hoch. Und das ist der erste Teil. Und das ist der erste Teil, den Paulus hier in seinem Text den Leuten zu schlucken gibt. Wir sitzen alle in einem großen Boot, weil alle sind Sünder. Aber damit ist das Wir noch nicht fertig beschrieben. Weil die zweite Schlussfolgerung, die er dann zieht, erstmal entsteht daraus dass alle Gnade brauchen, ne, weil alle irgendwie ein Problem haben, braucht es auch für alle eine Lösung dieses Problems. Und die zweite Folgerung ist, dass es dafür aber eine Lösung gibt. Und die auch wiederum für alle gilt. Und da steht im Text, ist es so formuliert, also alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, was bedeutet, dass sich im Leben von jedem Menschen der Charakter Gottes nicht mehr so zeigt, wie es gut wäre. Wir hatten eine Predigt, wo es auch darum ging, wie das allgemeine Gnade wurde es da genannt, wie sich in unserer Stadt zeigt, so Gottes Charakter an verschiedenen Stellen. Ganz egal, ob jemand Christ ist oder nicht, aber bei keinem ist es mehr so, dass es so voll zur Geltung kommt. Genau, das ist damit ausgesagt. So, und jetzt kommt aber der entscheidende Satz. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist das, was Paulus hier so wichtig ist. Ja, alle Menschen sind Sünder, aber Gott hat für alle Menschen eine Lösung oder einen Weg vorbereitet. Und das ist der Weg der Gnade durch Jesus Christus, das freie Geschenk. Hier ist formuliert, dass das durch den Glauben passiert. Also dadurch, dass ich an Jesus glaube. Und ich muss so ein bisschen dran denken, dass das schnell so klingt wie eine Leistung. Und dass vielleicht das auch so dein Gefühl ist, dass du vielleicht nicht glauben kannst. Du würdest ja gerne, aber es geht irgendwie nicht. Und vielleicht geben dir sogar auch teilweise Christen das Gefühl, egal jetzt, ob du selber auch Christ bist oder nicht, auch andere Christen können mir als Christen das Gefühl geben, ich müsste mehr glauben, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss diese Glaubensleistung mehr vollbringen oder irgendwie so. Und spannenderweise, und das ist jetzt auch schon wieder auf makabre Art passend, habe ich in der Vorbereitung einen Bibelkommentar, also ein Buch gelesen über den Römerbrief, wo jemand das ausgelegt hat, war dieser jemand spannenderweise auch Tim Keller, der ein Buch über den Römerbrief geschrieben hat. Und da hat er Glauben auf eine sehr, sehr spannende Art definiert, die mir total geholfen hat, weil ich auch manchmal mit diesem Gedanken oder an diesem Gedanken hänge, naja, wenn Glaube irgendwie die Voraussetzung ist, dann ist es doch meine Leistung, ne? Weil wenn ich glaube, dann bin ich gerettet. Also wenn ich glauben muss, dann ist es ja meine Leistung. Und es war so spannend, weil er vergleicht Glaube mit einem kleinen Kind. Das fand ich sehr cool. Und zwar spricht er davon, dass Glaube an Jesus ist ein bisschen wie die Bitte von einem kleinen Kind an seine Eltern, irgendwie ihm Süßkram zu geben oder so. Also wenn ein Kind zu den Eltern kommt und Süßkram haben will und die Eltern dem Kind es dann geben, dann ist diese Bitte eigentlich keine Leistung des Kindes, sondern er formuliert es dann so wie der Kanal, durch den die Liebe der Eltern oder die Gabe der Eltern in dem Fall dann irgendwie was Süßes fließen kann. Und was ich so cool an dem Gedanken fand, ist, dass das Kind ja seine Eltern überhaupt um was Süßes bittet, liegt ja daran, dass das Kind schon kennengelernt hat, dass bei den Eltern Süßkram zu holen ist. Sonst würde das Kind ja gar nicht bei den Eltern nachfragen. Und das finde ich so spannend. Wenn man das jetzt auf den Glauben überträgt, heißt es eigentlich, dass mein Glaube ist wie so eine Art Kanal, durch den Gottes Liebe und seine Vergebung fließt. Und dass ich glaube, setzt schon voraus, dass Gott irgendwie bewirkt hat, dass ich irgendwie ihn kennengelernt hatte als dem, bei dem Vergebung und Annahme und Liebe und Gnade zu finden ist. Und das fand ich irgendwie so stark, weil ab dem Moment Glaube plötzlich nicht mehr eine Leistung ist. Und dann muss ich nämlich auch nicht, das hat eine ganz, ganz wichtige Folge, dann gucke ich nämlich nicht auf Leute herab, wo ich das Gefühl habe, irgendwie vertrauen die nicht so richtig oder so. Sondern dann macht das mein Herz weich. Dann sehne ich mich danach, dass noch mehr Leute das erleben dürfen, das Gnade und Vergebung und Annahme. Und das fand ich irgendwie sehr stark. Das hat mir sehr beim Verstehen geholfen, weil solange Glaube eine Leistung von mir ist, ist ab dem Moment, wo ich merke, oh, mein Glaube ist irgendwie nicht so stark, ich vertraue nicht, zweifle ich komplett an allem. Dann zweifle ich daran, ob ich überhaupt gerettet bin. Aber ab dem Moment, wo mir klarer wird, und das kann ich auch nicht einfach herstellen, sondern muss darin auch wachsen, aber ab dem Moment, wo mir klarer wird, Glaube ist nicht meine Leistung, sondern auch schon was von Gott geschenkt ist, dann macht mich das dankbarer und auch im Umgang mit anderen aus meiner Sicht. Was steckt jetzt in diesem Text? So ein bisschen auch zusammenfassend. Ich habe diese zwei Zitate eben genannt. Das Evangelium und das, was in der Bibel Evangelium genannt wird, ist eigentlich genau das, was hier steht. Dass wir als Menschen kaputt sind und Vergebung brauchen und Annahme brauchen und dass bei Gott genau das zu finden ist durch die Vergebung, durch Jesus, weil er für uns gestorben ist. Und das ist nicht das ABC, das ist nicht der Einstieg in den Glauben und ab dann brauche ich was anderes. Dann können wir zu den Sonderlehren kommen, dann können wir dazu kommen, was sagt denn die Bibel über Punkt, Punkt, Punkt. Nein, das ist das, was ich jeden Tag brauche. Wirklich jeden Tag aufs Neue, weil, und das ist teilweise so das Bittere und, ja genau, es ist teilweise das Bittere, zu merken, dass auch, wenn ich Christ bin, ich halt nicht einfach jetzt der perfekte Mensch bin, auch nichts Besseres bin. Ja, ich darf mich ein von Gott geliebtes Kind nennen oder Kind Gottes nennen, das klingt auch schon ziemlich krass, aber ich merke, wenn ich ehrlich zu mir bin, da ist noch ganz schön viel in mir, wo ich immer wieder diese Gnade brauche. Das war nicht nur damals, als ich irgendwann mich dafür entschieden habe oder so, sondern das ist jeden Tag und ich bin fest davon überzeugt, das wird sich bis zum Ende meines Lebens nicht ändern. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es für jeden gilt. Das ist die eine Sache. Und es sollte dann ändern, wie ich mit anderen umgehe. Weil ich, wie gesagt, das Gleiche brauche, wie jeder andere auch. Und zwar auch wie jeder in dieser Stadt. Und es bedeutet übrigens auch, dass Menschen, die bisher Jesus noch nicht kennen, auch gar nichts anderes brauchen als ich. Das bringt irgendwie auch eine Entspanntheit und eine Schönheit, weil das ja bedeutet, dass das, was sie brauchen, aus Sicht der Bibel zumindest, man könnte jetzt auch sagen, das stimmt alles gar nicht, aber das, was sie brauchen, ist ja was ich schon kennenlernen durfte, wenn ich Christ bin. Das heißt, ich muss gar nicht irgendwie was Neues lernen, sondern darf einfach darüber erzählen oder das Leben, was ich kennengelernt habe. Und das ist total cool. Eigentlich entspannt es total. Und wenn ich auf mein Leben gucke, bin ich trotzdem oft da sehr unentspannt, merke ich. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist, dass mein Leben das halt auch zeigt, dass es nötig ist. Und das sind die Momente, die sehr wehtun. Und da ist aus meiner Sicht Kirche sehr wichtig, dass wir immer mehr eine Gemeinschaft werden. Und wenn ich hier von wir rede, dann ist es keine abgeschlossene Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig. In der Bibel ist Kirche eigentlich nie so, dass es so eine kleine Sondergruppe ist, die sich so von der Welt abgewandt haben, sondern immer eigentlich ein sehr offenes, ein einladendes Wir. So sollte es sein. Und ich glaube, da wird Kirche tatsächlich auch sehr wichtig, dass nämlich da Leute zusammenkommen, die ehrlich über ihre Fehler reden können und sich gegenseitig an Gnade erinnern können. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Auftrag von Kirche. Ich brauche den und die neben mir, damit diese Leute mich an Jesus erinnern und daran, dass er mir vergibt. Und die eigentlich ganz kurze, aber vielleicht auch sehr große Frage, mit der ich enden will, ist, kannst du das annehmen und akzeptieren? Und das meine ich jetzt auch tatsächlich, egal, also ob du Christ bist oder nicht Christ bist, kannst du es annehmen und akzeptieren, dass du jeden Tag deines Lebens Gnade brauchst, weil sich immer und immer wieder zeigen wird, dass du nicht einfach perfekt bist. Das fundamental könnte man sagen, was mit dir nicht in Ordnung ist. Und da zu einem Ja zu kommen, ist auch ganz schön herausfordernd. Das ist jetzt nicht einfach easy peasy. Aber ich glaube, das kann ein sehr, sehr wertvolles Ja sein, wenn man da merkt, ja, ich kann oder ich will das annehmen, auch mit meinen Zweifeln noch. Ich will annehmen, dass ich Vergebung brauche und ich will annehmen, dass Jesus mir diese Vergebung schenkt. Das werden wir übrigens gleich auch am Abendmahl feiern. Ich bete. Jesus, ich danke dir sehr, das ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Vers, wo ich gerade dran denken muss, dass du versprichst, dass du da, wo wir schwach sind, dass du da stark sein willst. Und dass deine Kraft und deine Gnade da zur vollen Entfaltung kommt. Danke, dass ich das erleben durfte diese Woche und irgendwie war es trotzdem auch sehr herausfordernd. Und ich bitte dich darum, dass wir, die wir jetzt hier sind, das immer und immer und immer mehr erleben dürfen. Wie deine Gnade zur herrlichen Entfaltung kommt. Wie du vergibst, wo wir scheitern. Und dass du uns zeigst, wie genial du aber auch bist und wie du Leben veränderst. Und das so richtig gut machst und zu deinen Zielen kommst. Das sind alles total große Aussagen. Und ich will dich gerade dann, wenn irgendwie man jetzt hier sitzt und das alles ganz neu ist oder ganz fremd klingt oder irgendwie so, darum bitten, dass du da auch zeigst, wie du liebevoll arbeitest an Menschen. Weil das machst du. Das hast du immer wieder gezeigt. Danke dir dafür. Amen.